Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie ist waschechte Berlinerin, ausgezeichnet und kann gut mit Hunden. Mein heutiger Gast ist eine Frau, welche Engeln Flügel wachsen lässt und mit vielen Mitstreitern bundesweit schwer und chronisch Kranke sowie behinderte Kinder und Jugendliche und deren Familien unterstützt. Herzlich willkommen, Jacqueline Boy.
Hallo. Hallo, André.
Ich freue mich total. Es gibt ja Gäste, auf die man sich ganz besonders freut, da man sich auch schon einige Jahre kennt. Das ist bei uns der Fall. Bei uns werden es demnächst 10 Jahre. Liebe Jacqueline, deswegen herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ich freue mich.
Wir kommen gleich zu einem ernsten Thema. Im September 2004 ging die Nachricht von der Geiselnahme von Beslan um die Welt. Dort brachten nordkaukasische Terroristen mehr als 1100 Kinder und Jugendliche in einer Schule in ihre Gewalt. Diese endete nach 3 Tagen in einer, ja, man muss es sagen, in einer Tragödie. Bei der Erstürmung des Gebäudes wurden damals durch russische Einsatzkräfte nach offiziellen Angaben 331 Geiseln getötet. Als du diese Bilder gesehen hast, 2004, stand für dich als zweifache Mutter fest, ich muss was tun.
Ich habe das so wie alle im Fernsehen gesehen. Mein Sohn, mein Jüngerer, war gerade 1 Jahr, meine Tochter war 4,5. Da stand also auch die Einschulung im Raum. Und ich bin schon immer ein sehr empathischer Mensch gewesen. Und ich weiß noch, dass diese Moderatorin bei einem Fernsehsender das sehr fröhlich abmoderierte, meinte irgendwie, ja, und die laufen ja da mit Wasserflaschen und so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Und im Nachhinein hat man natürlich auch erfahren, wie schrecklich das für die Geiseln dort drinnen war, ohne Trinken. Die haben ja teilweise ihren Urin trinken müssen. Hm. Viele Kinder sind da gestorben, viele halt erst bei der Erstürmung. Für mich stand fest, ich musste was machen. Am Anfang war mir das noch sehr unangenehm. Ich habe dann angefangen, es war ein Wochenende, das weiß ich noch. Ja. Und dann gab es damals noch die Telefonbücher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. So.
An Telefonbücher kenne ich.
Ja,
kann ich mich noch gut erinnern.
Branchenbuch und,
Gott hab sie selig.
Ja, ich sag's dir. Und das habe ich dann halt auch rausgekramt. Internet war noch nicht ganz so für mich am Start. Und dann habe ich angefangen, wirklich Firmen anzurufen. Und habe dann erstmal so als Plucher gesagt, wir sind Mütter aus Berlin und möchten da was hinschicken. Dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt, weil ich gemerkt habe, dass die Firmen mir glauben, obwohl ich als Jacqueline Beuder angerufen habe und das Vertrauen, was sie mir gegengebracht haben, damit hätte ich halt auch nicht gerechnet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte irgendwann über 500 Kilogramm Spielwaren und Sportartikel, habe ein Postunternehmen gefunden, das ging auch relativ schnell und habe dann über 500 Päckchen gepackt. Ich hatte da eine Englischlehrerin, die mit mir per Internet schrieb, Tamara hieß die. Ja. Ich habe vor einer Weile auch mal wieder mit der telefoniert, weil ich wissen wollte, wie es ihr geht.
Also ihr habt noch Kontakt nach all den Jahren?
Also ganz, ganz sporadisch, aber ich habe einfach mal aus, weiß ich gar nicht aus welchem Grund, mal wieder die Handynummer gewählt und ich wollte ihr halt auch sagen, dass aus so viel Leid, aus so viel Schlimm, was sehr Schönes entstanden ist, weil ohne dieses Schlimme dort wäre Kinderschutzengel nie gegründet worden.
Und das waren Spielzeugspenden, die ihr dahin geschickt habt?
Ja, und Sportartikel, also Sportturnschuhe, T-Shirts von tollen Marken und halt Puppen, Stofftiere, also war echt der Hammer. Und dann hatte ich halt die Namen der Kinder, die haben halt immer Doppelnamen, das war echt sportlich, da die ganzen Adressaufkleber zu schreiben. Ich brauchte von vielen Freunden Absender, damit der Zoll nicht guckt. Und dann haben die alle einzeln ein Päckchen bekommen. Schulen haben noch Bilder gemalt, das war ein Riesending, wir haben glaube ich 3 Monate gepackt. Also
ja, eine lange Zeit.
Ja.
Also da ist der Stein wortwörtlich ins Rollen gekommen. Das ist ja ein Riesendesaster gewesen zu der Zeit. Es hat ja viele Jahre auch die Gerichte beschäftigt. Der Europäische Gerichtshof hat 2017, also für Menschenrechte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2017 den russischen Staat auf Grundlage von 409 Klageanträgen über mangelndes Krisenmanagement und unverhältnismäßig hartes Vorgehen bei der Befreiungsaktion zu Geldstrafen verurteilt.
Na, das also nützt das, keinem mehr was, ne? Also die ihre Kinder dann fallen. Manche haben ja wirklich Kinder, Cousins, Cousinen, da sind ja ganze Familien, die Kinder gestorben. Also wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigt hast, war das schon ganz, 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 ganz schlimm, unglaublich. Deswegen stand für mich fest, ich kann da nichts machen.
Und das ist der Beginn einer großen Zeit gewesen, über die wir gleich noch sprechen. Du bist gebürtige Berlinerin.
Ja.
Bist in Zehlendorf geboren, glaube ich.
Eigentlich in Britz, aber in Zehlendorf habe ich lange jetzt immer gewohnt und also eigentlich Britz.
So, und wie bist du aufgewachsen? Also wie kann man sich das vorstellen? Es gab ja auch ein Leben vor 2004. Was hast du vorher gemacht?
Ganz normal. Die Schule, Abitur. Ich war ganz lange Flugbegleiterin. Der normale Mensch sagt vielleicht Stewardess. Also ich bin lange geflogen und als dann die Kinder kamen, bin ich ein bisschen sittsamer wieder geworden.
Also mit Flügeln kennst du dich aus?
Ja, sagen viele, genau. Ich war schon immer da oben.
Sehr gut.
Gange.
Und dann hast du 2005 den Verein Kinderschutzengel gegründet und den leitest du ja bis heute mit großem Engagement.
Genau.
Wie finanziert ihr euch?
Ausschließlich durch Spenden. Also das sind meistens sogar gar nicht mal so viel kleine Privatspenden, sondern in der Regel eher so Firmenspenden, weil wir halt auch noch nicht diesen Bekanntheitsgrad haben. Es gibt natürlich so ein paar Vereine, die, wenn ich mir überlege, wem spende ich jetzt meine Summe X, dann fallen die sofort ins Gewicht. Und Kinderschutzengel e.V. ist halt noch nicht so bei jedem präsent. Daran arbeiten wir aber noch.
Das macht ihr sehr gut.
Ja.
Was man vielleicht erwähnen sollte, die Kosten für den Unterhalt der Therapiebegleithunde, Hunde können ja kaum getragen werden. Das sind ja große Summen. Ihr erhaltet keine öffentlichen Fördermittel?
Nein, gar nicht.
Und die Therapiebegleithunde werden im Gegensatz zu Blinden für Hunden auch von den Krankenkassen nicht anerkannt.
Die sind halt nicht im Heil- und Hilfsmittelkatalog aufgeführt, weil das eben kein geschützter Begriff ist. Also ich bin da im Ethikkommission bei der IHK in Potsdam. Da haben wir schon mal mit wirklich tollen Menschen, mit Verbänden, Leuten wirklich die Ahnung haben versucht, da halt eine Zertifizierung reinzubringen. Aber dadurch, dass halt du kannst einen Dackel-Willi-Therapiehund nennen. Mhm. Und es gibt auch so viele Schulen, die da Kurse anbieten. Und also ich würde diese Mensch-Hund-Teams für mich nicht arbeiten lassen. Und mir tun auch die Hunde leid, weil das teilweise wirklich tierschutzrelevant ist, wenn du das so siehst, wie die da arbeiten. Also da müsste halt von staatlicher Seite was geschehen. Vorher kann ich auch die Krankenkassen verstehen, dass sie natürlich solche Mensch-Hund-Teams nicht finanzieren.
Also wer uns zuhört und euch etwas Gutes tun möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Ihr freut euch über jeden Cent.
Ja.
Wahrscheinlich auch in den aktuellen Zeiten, Pandemie, Inflation, Krieg, nicht einfacher geworden, diese Spenden zu akquirieren?
Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich sehr, sehr gemerkt. Also deswegen freue ich mich natürlich auch umso mehr über jede Spende, weil die wirklich von Herzen kommt. Und es gibt so ein paar Familien, die ich regelmäßig habe, wo ich immer denke, eigentlich müsste ich denen was spenden. Mhm. Aber das kannst du ja natürlich auch nicht so kommunizieren. Und die machen das dann mit so einer Hingabe und das ist schon schön.
Also ihr macht ja auch selbst schon genug, ja. Das persönliche Engagement, das ihr da an den Tag legt, ist ja auch nicht ohne.
Ja, aber das ist ja wichtig. Also sonst, ne, also Vertrauen und dann halt auch eine gewisse Empathie. Also es ist alles was sehr Herzliches und das,
Cujo, Berlioz, Merlin, Tiffany, Snow, Spirit und Sheila. Das waren damals die bundesweit ersten Therapiehunde, die direkt auf die Station von den Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg durften. Wie können die Hunde kranken Kindern helfen und wo seid ihr unterwegs?
Also das allererste Krankenhaus, wo wir halt die Feste gemacht haben, war das Sanaklinikum Lichtenberg. Da hatte ich dann erzählt, also ich hatte Katzen und als die letzte verstarb, das war damals im Dezember, so ein Adventswochenende, habe ich gesagt, so jetzt nie wieder Tiere, jetzt endlich mal ich und jetzt verreisen wir mal. Wir sind dann auch kurz in so eine Skifahrt, schrecklich. Ich hatte Magen-Darm-Virus, mir war nur kalt, es war ein Albtraum.
Ja, super Kombination.
Ja, genau. Und im Januar habe ich dann einen Menschen auf der Straße getroffen mit einem wunderschönen Hund. Und ich weiß noch, wir sind dann zurückgesetzt, haben Fenster runtergemacht und haben gefragt, was ist denn das für eine Rasse? Und dann hat er mich groß angestrahlt. Ein sehr gut aussehender junger Mann mit einem wunderschönen Australian Shepherd, wie er mir erzählte, in Blue Merle. Ich habe da gewohnt, dann noch 10 Jahre. Ich habe diesen Menschen nie wieder gesehen. Und ich hatte ja dann Hunde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich unter Hundebesitzern, ich denke, ja, das war irgendein Engel, der mich da hingeschubst hat. Und mir diese Rasse, weil dann abends habe ich gegoogelt und ich glaube, nächste Woche war ich schon bei einer Züchterin, nur zum Schauen und Cujo war dann aber auch gleich bei uns zu Hause und dann kam Merlin und der Rest ist Geschichte.
Das heißt, du bist bei diesen Australian Shepherd hängen geblieben?
Ja, die Züchterin hat gesagt, die werden wie Chips.
Kann und die eignen auch sich besonders gut?
Naja, die sind halt unwahrscheinlich schlau. Mhm. Also ich glaube auch, dass eine andere Rasse sicherlich vielleicht auch geeignet ist. Für mich kam dann nur noch ein Australian Shepherd in Frage. Die sind natürlich auch wirklich schön. Also wenn du jetzt mal ein Kind, einen Jugendlichen, ich mache ja teilweise jetzt auch palliativ aber bei Erwachsenen, wenn jemand vielleicht nicht so möchte aufgrund seiner persönlichen Lage, das öffnet halt die Herzen. Wenn du mich da stehen siehst und ich habe 4, 5 von diesen Hunden an der Leine und stehe an der Tür, Wer sagt denn da nein?
Das heißt, was vermitteln die Hunde den Gegenübern?
Na, einmal ist es was ganz, ganz Besonderes. Wenn du im Krankenhaus liegst und dann kommt plötzlich so eine kleine blonde Frau rein mit diesen ganzen Hunden an der Leine, die alle wahnsinnig toll hören, die sehr, sehr schön sind, die eine extreme Ruhe ausstrahlen, das ist halt was Besonderes. Es ist halt nicht Krankenhaus.
Ja.
Das erwartest du ja nicht.
Du hattest mir auch im Vorgespräch erzählt, dass traumatisierte Kinder plötzlich wieder reden.
Ja, also wir sind viel auch auf der Psychosomatik, auch auf den geschlossenen Stationen, wo die Kinder ja auch nicht raus können und wo die monatelang teilweise stationär auch sein müssen. Und da ist es halt so, dass wir dann im Briefing vorher die Kinder vorgestellt bekommen und die Jugendlichen. Da hatte ich neulich zum Beispiel auch sogar zwei Begleiter bei einem jungen Mädchen dabei. Da habe ich mich noch gewundert, wo ich dachte, das sah ja aus, als wenn die mit Bodyguards kommen. Ich habe dann im Nachgang halt erfahren, dass sie halt auch zu Gewalt neigt und auch so emotionale Ausbrüche schreit, dass sie sich halt auch immer gerne fixieren lässt, dass sie darauf Wert legt. Aber in der Zeit, wo wir mit den Hunden im Setting bei ihr waren, war es halt ganz, ganz toll. Das hättest du ihr nicht angesehen und es war ein ganz, ganz toller Einsatz und wir haben sie jetzt schon mehrmals besucht.
Super.
Und ja, so sehr auffällige Kinder, die sehr unruhig sind, die werden halt ruhiger. Wenn eine Erzieherin oder ein Therapeut sagt, mach mal weniger, setz dich mal hin, dann hört er ja in der Regel nicht. Und wenn ich sage, guck mal, Merlin und Kujo, die liegen neben dir, nimm mal ein bisschen Rücksicht, das ist für sie sehr schwierig, so zu liegen, wenn du ständig aufstehst, dann macht er das.
Na, man schenkt ja auch den Gegenübern so ein bisschen Kraft und Lebenswillen, ne? So ein Lächeln.
Ja.
Und dass er auch mal für einen Moment nicht an die Sorgen und Schmerzen denken.
Also und der Blutdruck geht runter, wenn du streichelst.
Genau. Der Herzschlag.
Ja, genau. Also das ist alles, das hat so viel.
Ist auch ärztlich nachgewiesen, oder?
Ja, ja, das sind halt kleine Pillen quasi, die da überall rumwuseln. Schöne Pillen.
Ja, das finde ich super. Also wie ist das denn? Ist da immer auch eine Physiotherapeutin oder jemand vom Krankenhaus dabei?
In der Regel schon. Also manchmal mache ich auch Einzelsettings, dass ich ins Zimmer gehe alleine mit den Hunden, aber in der Regel habe ich eine Physiotherapeutin dabei. Ich arbeite auch viel mit den Psychologen und mit den Erziehern. Weil für mich halt auch immer, klar, das ist schön, jedes Kind freut sich, aber das soll ja natürlich auch einen therapeutischen Ansatz haben. Also das sind Therapiebegleithunde, die jetzt nicht nur zum Streicheln, also wir sind jetzt kein Clown mit Hund, sondern da ist ein Ansatz, da soll ich erfahre halt im Vorfeld, wo die Reise hingeht, was ist das Ziel und dann arbeiten wir daran mit den Hunden zusammen und das halt auch über längere Zeit.
Du siehst dich ja auch als Vermittlerin, als Begleitperson der Hunde, nicht andersherum.
Ja, genau.
Ja, und bist auch für jeden Spaß zu haben. Wer dich länger kennt, weißt du, trägst auch mal was, ein Kostüm oder hast auch mal eine Pappnase auf.
Ja, die Hauptsache, den Kindern geht's besser. Bekannt. Genau, die Ostergiraffe, die haben wir erschaffen. Genau.
Eine Ostergiraffe?
Ja.
Erzähl mal.
Wir hatten Kostüme und meine Ehrenamtlichen sollten sich Kostüme für Ostern wieder aussuchen und da hat eine, die Susi, gesagt, sie möchte ein Giraffenkostüm, worauf ich sie aufklärte und habe gesagt, die Giraffe ist jetzt nicht wirklich, ne? Und dann haben wir uns aber einen Spaß gemacht und das hat dann sogar ein Krankenhaus so auch in der Pressemitteilung, die Ostergiraffe. Die Ostergiraffe ist mit dabei, die ist bekannt in Afrika, weil da der Hase vom Löwen zu stark verwildert und gejagt wird, der hat da gar keine Sonne. Deswegen schafft es dort nur die Ostergiraffe, die Ostereier zu bringen.
Wieder was gelernt.
Siehst du?
Mensch, wie schützt du denn deine Vierbeiner vor dem Burnout? Sowas soll es ja auch bei Tieren geben.
Also für mich ist das ziemlich leicht. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Ich habe einfach mehrere Hunde. Also du wirst mich nie mit einem Hund in den Einsatz gehen sehen. Weil das also auch bei mir vorkommt, dass ein Hund, wenn ich den auf ein Bett setze, dass es nicht passt. Also ich sehe das ja, der Hund zeigt Meideverhalten, der wird sich vielleicht nicht hinlegen, der steht immer wieder auf, der wendet den Kopf ab, der hechelt. Das sind alles so Zeichen, dass er sich unwohl fühlt. Und wenn ich jetzt nur einen Hund hätte, wäre natürlich blöd. In der Regel machen dann meistens so Mensch-Hund-Teams, die holen dann die große Tupperdose raus und haben da 1000 kleine Moorüppchen-Scheibchen drin oder andere Leckerchen und füttern. Und dann hast du halt einen Hund, der da eigentlich nur liegt, weil er kugelrund gefüttert wird. Das lehne ich. Also ich arbeite komplett leckerchenfrei.
Okay.
Und wenn der Hund sich wirklich nicht wohlfühlt, dann nehme ich den runter, weil unten auf dem Fußboden liegen völlig entspannt noch mindestens drei andere.
Das ist ja auch tierschutzrelevant.
Das ist für mich ganz wichtig, ja.
Und du bietest den kleinen, möchte ich mal sagen, Rückzugsmöglichkeiten.
Ja, also wenn ich jetzt in dein Zimmer gehe, musst du dir vorstellen, da sind ja in der Regel zwei Krankenbetten, da liegen dann zwei Kinder drin, die mich schon mit großen Augen strahlend, kichernd anschauen, dann hole ich die kochfeste Unterlage von den Krankenhäusern, die ich benutzen darf, pack die dann halt hin, da wo vielleicht jetzt gerade, also auf der anderen Seite, wenn Kinder operiert sind, dann liegt der Hund halt auf der Seite, wo keine Naht oder sowas ist und dann dann packe ich den rauf und die anderen liegen in der Zeit halt unten am Bett, völlig entspannt und schlafen. Mhm. Das ist so der Plan.
Nun hört sich das alles gut an und es ist auch gut. Ihr macht das mit wirklich großem Herz. Es soll aber auch Menschen geben, die das vielleicht nicht so gut finden. Also die vielleicht auch nichts von tiergestützter Therapie halten. Wie begegnest du diesen Kritikern?
Also ich habe es wirklich ganz, ganz selten. Ich erinnere mich einmal in einem Krankenhaus, dass mir ein älterer Herr entgegenkam und total brabbelte. Irgendwie so, oh, scheiß Güter. Da dachte ich, naja, der hat vielleicht sowieso keine Freude im Leben. Sonst muss ich sagen, André, habe ich es wirklich nicht oft. Also Es gibt zwei vom Pflegepersonal, da weiß ich, dass die das nicht so toll finden, weil die Hunde nicht so mögen. Also oft ist es ja auch selber, dass du vielleicht auch ein bisschen Angst hast vor Hunden. Und jetzt so in der Corona-Zeit habe ich halt auch vermehrt mit den Hunden in den Aufenthaltsbereichen des Pflegepersonals auch mitgearbeitet. Also ich bin sonst immer sehr streng. Die Schwestern dürfen eigentlich die Hunde nicht streicheln, weil Das passt einfach nicht. Die haben so viel zu tun und das ist halt, jeder will streicheln und das ist für die Hunde einfach ab einem gewissen Punkt zu viel. Mhm. Aber in den Zeiten von Covid weiß ich, dass sie halt sehr, sehr belastet waren und wir oft auf dem Fußboden alle saßen und lagen quasi und mit allen Hunden streichelten. Und da haben sogar die Hardcore, ich mag eigentlich keinen Hund, ihre Meinung komplett revidiert und Ich habe eigentlich fast nie negatives Feedback.
Also ich bin auch mit Hunden aufgewachsen. Ich liebe Vierbeiner. Ich habe so ein bisschen Respekt vor Katzen. Also ich bin ja ein Hundemensch, aber meine Eltern haben jetzt einen Kater seit einigen Jahren, der ist zuckersüß und seitdem verstehen wir uns auch wunderbar. Du hast ja Covid schon angesprochen. Wie war das denn damals? Man muss es ja schon sagen, damals. Wir sind immer noch nicht ganz drüber hinweg, aber Was hat diese Zeit mit dir und mit euch gemacht?
Also ich habe, das war... Am Anfang war es halt für mich schwierig, weil viele Kinderoperationen abgesagt worden sind. Also wir hatten wesentlich weniger kleine Patienten auf den pädiatrischen Stationen. Mhm. Das fiel halt sehr auf, sodass ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Und dann habe ich mich entschieden, halt diese Ausbildung noch zu machen vom Trauerbegleiter, also vom Sterbebegleiter. Ja. Habe halt palliativ noch sehr viel angefangen zu arbeiten mit den Erwachsenen, was mich auch nochmal sehr verändert hat. Ich finde das eine großartige Arbeit. Ich glaube, dass jeder da offen für sein sollte. Letztendlich sterben wir alle irgendwann mal. Und ich finde es wichtig, ein gutes Sterben, das klingt jetzt total blöd, aber das gehört einfach dazu. Und wenn der Sterbende und auch die Familie, wenn das harmonisch, dann ist es einfach auch später für die Familie leichter damit, dann auch mit diesem Verlust zu leben. Und also ich habe extrem schöne Erfahrungen da machen dürfen auf den Palliativstationen mit den Hunden. Und dann irgendwann kamen halt auch wieder mehr Kinder. Und jetzt mache ich halt beides. Ich überlege mich zu klonen, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Aber nein, also das war halt eine schwierige Zeit. Wir mussten die Feste, ich durfte ja immer ins Krankenhaus, aber in der Regel mache ich halt meine Ostern und Halloween und Weihnachtsfeste mit den ganzen Ehrenamtlichen. Ich habe ganz tolle, prominente Botschafter.
Auf die kommen wir nämlich jetzt gleich zu sprechen. Ja. Ich möchte nur sagen, wir sollten uns ja alle immer wieder bewusst machen, dass jeder Tag, den wir erleben, Geschenk ist. Das hört sich immer sehr banal an, aber es gibt viele Menschen, die unbewusst durch das Leben gehen und immer nur griesgrämig alles sehen und mein Gott, schon wieder Weihnachten, das Jahr ist so schnell vorbei. Lasst uns froh sein, dass wir das genießen können und hoffentlich auch alt werden und gesund bleiben. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich stehe jeden Morgen vorm Spiegel und denke mir, mein Gott, das hast du gestern wieder für einen Mist gemacht.
Aber wie gut siehst du aus?
Das hast du jetzt gesagt, aber man wird ja nicht jünger. Aber man steht irgendwann auch zu seinen Lachfalten und zu den wenigen Haaren, die man noch hat. Nein, alles gut. Ich will nur sagen, lasst uns wirklich so auch positiv denken. Das machst du ja auch mit vielen Mitstreitern, mit prominenten Unterstützern. Ja. Du machst ja neben den Besuchsdiensten in den Kliniken auch noch viel mehr, zum Beispiel auch Veranstaltungen, die du organisierst mit deiner Crew. Und da gibt es eine schon legendäre Gala.
Ja.
Die heißt?
Das ist die Kinderschutzengel-Gala, die jetzt nächstes Jahr bereits zum 10. Mal stattfindet. Mhm. Das ist natürlich total, also das war beim Leben meiner Schwester, das war so ein US-Film, wo die Schwester onkologisch und dann irgendwie verpasst sie ihren Abiball und dann macht da diese Station den Abiball nach für diese ganzen kleinen Patienten und ich fand das so schön und ich hatte damals auch eine Patientin, die gelistet war, die auf ein neues Herz gewartet hat und dann hatte ich mit ihr gesprochen, ich sag, was hältst du davon, wenn wir einfach mal eine Gala machen? Und dann hole ich mit dem Bus deine ganzen Freunde, die kamen auch nicht aus Berlin.
Ja.
Das Mädchen war, ich muss überlegen, 15, 16, ein wunderschönes Mädchen. Und dann planten wir das alles und dann fand die erste Gala statt, leider dann ohne sie, also ihr Herz kam vor der Gala, das war natürlich das Ausschlusskriterium, dass sie daran teilnimmt. Sie ist aber wegen einer Abstoßung relativ zeitnah danach auch verstorben.
Oh, okay.
Deswegen, also ich vergesse sie nie, weil sie war halt auch noch so der Auslöser, also der Ideengeber quasi, dass wir diese Gala überhaupt organisieren. Und dann habe ich aber überlegt, also das war so schön, diese Kinder über den roten Teppich laufen zu sehen. Ich glaube, in Berlin ist vergleichbar eigentlich nur Frank Zander mit seiner tollen Aktion mit den Obdachlosen.
Seit vielen Jahren sehr engagiert. Toller Mann.
Genau, großartiges Konzept. Und wir machen dann das halt jetzt als rote Teppich-Gala für kranke Kinder, Geschwister. Das sind immer so 350 Kinder und Jugendliche, die da ohne Eltern über einen roten Teppich wackeln.
Aber was man erwähnen sollte, ist, dass eben nicht die prominenten Gäste im Mittelpunkt stehen, sondern es sind Kinder, die an Herz- und Krebserkrankungen leiden oder Mukoviszidose und vielen anderen schlimmen Erkrankungen. Die Promis vor Ort, die packen da richtig mit an.
Die müssen arbeiten, genau. Und das machen die auch gerne. Gut, manche vielleicht nicht wirklich so gut, weil sie ständig was fallen lassen.
Was auch sympathisch ist.
Naja, die Location, wenn ihr mal fliegen.
Vera in Wien zum Beispiel?
Genau. Vera ist, wir haben halt auch Harter als Partner dabei. Dieses Jahr Freddy Bobic mit dabei. Das sind die Stimme von SpongeBob, Santiago Ziesma, der ist klasse, wenn der spricht, den lieben alle Kinder.
Nicht nur die Kinder.
Santiago lieben wir alle, glaube ich.
Ja.
Dann haben wir halt immer tolle Bühnenprogramme. Wir sind auch sehr bunt, also das Queer-Thema ist für uns auch, wir haben viele Drag-Queens, weil wir halt auch viele Trans-Kinder und Jugendliche haben, die da auch mal sie sein können und einfach mal auch so eine Vorbilder dann sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und also ich liebe die Gala. Kurz vorher sagen meine Kinder, bin ich kaum auszuhalten.
Das ist normal. Da ist man ein bisschen aufgeregt und man hat ja auch viel zu verantworten.
Ja.
Ich durfte ein paar Mal dabei sein. Ich habe es immer verfolgen können, wie engagiert ihr da alle seid und wie toll ihr das wirklich macht. Also ich ziehe da meinen Hut. Es ist großartig. Ich wünsche dir, und das sage ich auch später natürlich nochmal, aber viele, viele Jahre noch, dass ihr das noch möglichst lange machen könnt.
Wir suchen jetzt gerade eine Location für nächstes Jahr. Müssen mal schauen, wo wir es stattfinden lassen, weil das wird episch, das wird groß. Es ist die 10. Gala.
Ja, es soll was Besonderes sein. Ne?
Ja.
Seit Mai 2022 bietet ihr auch ein altersgerechtes Programm zur Aufarbeitung und Bewältigung von Trauma rund um Krieg und Flucht an. Was hat es damit auf sich?
Das war halt, der Auslöser war halt der Ukraine-Krieg, dass ich dachte, ich müsste was machen. Ich hatte mit der Vera ein paar Konvois mit unterstützt und bin dann in Gespräche mit Eltern halt auch gekommen, hatte dann über unsere Psychologin eine Freundin gefunden, die Zeit und Lust hatte, das Projekt mitzuleiten. Und dann haben wir Örtlichkeiten gefunden. Und im Mai haben wir gestartet mit zwei Gruppensettings wöchentlich, also jeweils immer anderthalb Stunden, einmal Kleinkinder, einmal Teenager. Und das läuft jetzt schon die ganzen Monate. Das läuft auch noch hoffentlich eine Weile weiter, solange wir die Finanzierung sichergestellt haben. Und das ist ganz, ganz toll. Also wenn du da die Kinder siehst am Anfang und wie sie halt jetzt sind, das ist wunderschön. Und auch den Eltern, wir haben eine Psychologin aus der Ukraine, also auch eine Dame, die geflüchtet ist, die sich dann immer in der Zeit, wo die Kinder bei uns sind, um die Eltern mitkümmert, um Sachen malt und so. Also die sind mir alle sehr ans Herz gewachsen und ich hoffe wirklich, dass sie eines Tages auch wieder nach Hause können.
Ja, das wünschen wir allen, dass es ihnen bei uns besser geht, dass vielleicht auch einige hier bleiben, sich ein neues Leben aufbauen können oder irgendwann in ihr Heimatland zurückkehren können, wo es dann hoffentlich besser wird. Man darf dir aber auch gratulieren, du hast 2013 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik bekommen.
Genau, cool, oder?
Das ist eine richtig geile Sache. Also,
und
das
ich habe
viele
mich
behaupten.
Nicht selber vorgeschlagen, möchte ich betonen.
Kann man, glaube ich, auch nicht, oder?
Naja, du musst vorgeschlagen werden.
Genau.
Ne? Also du kannst ja auch sagen, hey Beate, schlag mich mal vor.
Ja,
ne? Also,
das machen bestimmt auch manche.
Ich war sehr überrascht, als es kam. Ja. Und dann gab es damals diese Verleihung. Und ja, sieht halt in einer E-Mail-Signatur cool aus.
Ja, das seid ihr auch total gegönnt.
Aber ich vergesse immer, diesen Schnipsel anzumachen. Also du kriegst ja dann drei Varianten mit einer Broschüre, wie du die zu tragen hast.
Ja.
Ich habe schon mal überlegt, ob ich einfach mal alle drei gleichzeitig anziehe.
Auch dafür wird es bestimmt gute Anlässe geben. Zum Beispiel die 10-jährige Gala darf man gar nicht.
Nee, darfst du nicht. Nein, das ist verboten.
Siehste, ich bin da totaler Laie.
Mhm.
Du bist Leserkönigin geworden, von der Goldenen Bild der Frau 2007 ausgezeichnet worden. Was ist denn die Leserkönigin?
Also es ist jedes Jahr bekommen 5 Frauen den Goldenen Bild der Frau Award. Und dann gibt es noch so eine kleine Challenge unter diesen 5 Frauen. Mhm. Da stimmen dann die Leser ab, wen sie am besten finden. Und da war ein enges Rennen, weil da war noch eine, die für indische Kinder was gemacht hat. Und ich denke einfach mal, dass Kinder halt auch bei den Menschen halt einfach mal viel bewegen und berühren. Und dann habe ich halt auch noch die Leserkönigin. Ich bin eigentlich aber trotzdem ein bisschen traurig, dass es 2007 war, weil heute gibt es wesentlich höhere Preisgelder.
Die Preisgelder, die wiederum für den Verein wichtig sind.
Richtig, genau, weil damals war es gar nicht so viel. Aber es war toll, es war halt ein Türöffner, es war eine schöne Veranstaltung. Ja. Alleine Ursula von der Leyen neben mir zu stehen und mit Kai Pflaume das erste Mal, der hat dann am Telefon meine Tochter noch zu Bett gebracht. Das war sehr lustig. Das war schon, aber das ist schon ewig her, André.
Ja, was ist ewig? Also Kinder sind die Zukunft und ohne Kinder keine Welt.
Nein.
Daher ist alles gut, was ihr macht. Du bist ja fast täglich mit Krankheiten konfrontiert oder wirst konfrontiert auch mit dem Tod. Wie gehst du damit um?
Ich spreche viel drüber. Also ich habe das große Glück, dass meine Kinder mit meinem Verein, also die haben das immer sehr getragen, meine Familie, auch mein Mann, dass ich zu Hause halt immer auch jemanden hatte, mit dem ich sprechen konnte. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die halt Psychologin ist. Die konnte ich auch zu jeder Uhrzeit wirklich auch anrufen. Also so eine Supervision wie bei der Polizei oder bei der Feuerwehr, das ist ja da auch üblich und sehr wichtig. Das habe ich halt mir dann auch privat geholt. Und in der Regel bin ich ja jetzt nicht so viel mit Tod konfrontiert. Das, was ich dir erzählt habe mit der Palliativ, sind in der Regel ältere Menschen, wo... Ja, also die haben halt ein Stück weit ihr Leben gelebt und wenn das eine gute Erfahrung war, dann kann ich damit auch abschließen, wenn ich nach Hause komme. Wenn es sich um Kinder handelt, das ist was ganz anderes. Ich war auf so viel Kinderbeerdigungen und das bekommst du halt auch nicht mehr raus. Also ich gebe zu, der richtige Film, die richtige seelische Verfassung und meine Schubladen gehen auf und ich heul ohne Ende. Aber das sind die auch wert. Also ich finde, das Wichtige ist, wenn du so arbeitest und teilweise halt auch mit dem Tod konfrontiert wirst von Kindern, dann darfst du das nicht runterschlucken. Ich bewundere das Pflegepersonal, weil ich bin ja manchmal dann 1-2 Mal die Woche und die sind dann irgendwie 5 Tage die Woche oder länger. Und das ist schon eine ganz schöne Belastung emotional. Und dann wirklich Feierabend zu machen, nach Hause zu gehen und das dann davon abzuschalten, das ist schon echt eine Leistung. Es wird nicht immer gelingen.
Ja, man darf das Weinen auch nicht vergessen.
Nein, ist wichtig. Ist das wichtig. Spült alles aus, macht dein Herzchen wieder frisch.
Es hilft zu verarbeiten.
Finde ich auch, ja.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, ganz persönlich und im Allgemeinen?
Gesundheit. Ich glaube, wenn du jemanden fragst, der im Krankenhaus liegt, also wir haben ja alle 1000 Wünsche, aber im Krankenhaus, die da liegen, die wünschen sich alle das Gleiche, nämlich, dass sie wieder gesund werden. Und ich glaube, man sollte sich seines Glückes so ein bisschen auch bewusst werden, dass es was Besonderes ist. Und alle Probleme, die wir jetzt gerade so haben, die kann man ja irgendwie lösen. Also das liegt ja oft an einem selber oder an den Umständen. Aber wenn du krank bist, und dann hast du da eigentlich nichts, was du dagegen machen kannst, außer dir Gesundheit zu wünschen. Und das wünsche ich mir für mich, für meine Familie vor allem, für meine Tiere. Ich habe ein paar Oldies, die auch schon ein bisschen rummucken. Ja. Und ich hoffe, ich habe sie noch ganz, ganz lange an meiner Seite. Und natürlich Spenden. Also das ist ein Heidengeld, was ich für die Hunde alleine zahle. Wir sind da bei fast 50.000 Euro im Jahr. Die Hygieneauflagen, das ist halt natürlich ein großer Kostenfaktor. Und dass die Menschen halt weiter uns unterstützen und uns vertrauen und sehen, wie wichtig unsere Arbeit mit den Kindern ist.
Das sind sehr schöne Schlussworte, liebe Jacqueline. Vielen Dank.
Dankeschön.
Es hat total Spaß gemacht mit dir.
Ja, aber mit André Puchter macht es immer Spaß.
Naja, ich kann dir auf jeden Fall also ganz persönlich auch danken für deinen Optimismus, den du ja an den Tag legst und auch für den Willen, da was Gutes zu bewegen. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Alles Gute weiterhin und vor allem viel Liebe.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.